der RT-Deutsch-Newsletter von Ivan Rodionow.
Liebe Leser, noch vor kurzem feierte sich Deutschland als Vorzeigebeispiel erfolgreicher Pandemiebekämpfung. Mit dem Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies in Gütersloh gerät dieses Bild ins Wanken. Bei über 1000 Infizierten handelt es sich weltweit um den größten Superspreading-Event. Sogar die Bundeswehr rückte an, um die Folgen des Ausbruchs in den Griff zu bekommen. Das Vertrauen zur Firma Tönnies sei gleich null, erklärte Krisenstabsleiter Thomas Kuhlbusch. Tönnies sei ein sehr gutes Unternehmen, das professionell mit den Dingen umgeht, bescheinigte dagegen Landrat Sven-Georg Adenauer dem Fleischkonzern. Die innereuropäische Grenzöffnung sei an dem massenhaften Corona-Ausbruch schuld. Die Anwohner in der Gegend um die Fabrik herum sehen es offenbar anders. Vor den Werkstoren von Tönnies gab es wütende Proteste. Ein Brandbrief einer Kita-Erzieherin macht die Runde. Mangelhafte Hygiene, schlechte Arbeitsbedingungen und prekäre Lebensverhältnisse der Beschäftigten werden dabei als Ursachen genannt. Um die Unterkünfte der Arbeiter wurde inzwischen ein Zaun gezogen. Er fühle sich eingepfercht wie ein Schwein, kommentierte ein rumänischer Fleischzerleger die Maßnahme. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verhängte einen Lockdown über den Kreis Gütersloh. Das ist der erste Präzedenzfall seit den bundesweiten Lockerungen. Menschen stehen dort nun stundenlang vor den Testzentren an. Ist Gütersloh ein Sonder- und Einzelfall? Ist der Ausbruch nur den besonderen Umständen der Fleischindustrie geschuldet oder ein Vorbote der zweiten Welle? Die WHO warnt inzwischen nachdrücklich vor einem erheblichen Wiederaufleben des Virus in Europa. Die Situation sei völlig außer Kontrolle geraten, erklärte ein Polizeisprecher nach dem massiven Ausbruch der Gewalt in Stuttgart am vergangenen Wochenende. Dieser hinterließ geplünderte Geschäfte, zertrümmerte Scheiben, 19 verletzte Polizisten und völlig schockierte Einwohner. Die Polizei zeigt sich ratlos. Die Verantwortlichen beschäftigen sich nun mit der Frage, wie es dazu kam und wie können solche anscheinend spontane Gewaltorgien in Zukunft verhindert werden. Auslöser der nächtlichen Krawalle war eine Polizeikontrolle. Beamte wollten einen 17-Jährigen in einer Partymenge auf Drogen testen und seien sich sofort von den Umstehenden umzingelt. Diese attackierten die Polizisten mit Flaschen und Steinen. Der Gruppe schlossen sich weitere Randalierer an. Am Ende wurden es ca. 500 Personen, schätzt die Polizei. Sie zogen durch die Innenstadt und ließen eine Spur der Verwüstung zurück. Die Stuttgarter Stadtverwaltung hätte total versagt, sagt der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft Ralf Gusterau. Die Problemszene sei ihr längst bekannt und sie tue nichts dagegen. Die Polizei habe insbesondere, Zitat, mit Jugendlichen und heranwachsenden Tätern mit überwiegendem Migrationshintergrund Ärger gehabt. Darüber sei das Rathaus ausgiebig informiert worden. Die Krawallmacher der Partyszene zuzuordnen, wie es in den Medien dargestellt wird, sei eine Verharmlosung, heißt es aus den Reihen der anderen Gewerkschaft der Polizei, GdP. Allerdings war es die Polizei selbst, die in ihrer Pressekonferenz von der Partyszene sprach. Als käme es auf die Wortwahl bei der Suche nach der Wurzel des Problems. Bundesinnenminister Horst Seehofer sah eine Verbindung zwischen den Stuttgarter Krawallen und einer Satirekolumne der Tageszeitung. Die Taz-Autorin erklärt darin die Polizisten zu menschlichem Abfall. Diese Art von Humor mag fragwürdig sein. Jedoch fehlen gesicherte Angaben darüber, wie viele Taz-Leser es unter den Randalierern gab. Horst Seehofer wollte zuvor mit einer Anzeige gegen die Kolumnistin vorgehen. Eine Enthemmung der Worte führt unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen, begründete der Minister diesen Schritt. Am Donnerstag nahm Horst Seehofer dann doch Abstand von einer strafrechtlichen Anzeige. Stattdessen will er den Presserat einschalten und die Taz-Chefredaktion ins Innenministerium einladen, um mit ihr den Artikel und seine Wirkung zu besprechen. An der These, dass Worte Taten den Weg ebnen, ist bestimmt was dran. Damit hat Seehofer nicht Unrecht. Das ist seiner Kabinettskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht so bewusst. Die Verteidigungsministerin hat schon wieder über die russische Bedrohung gesprochen, der die NATO mit einem Konzept der Abschreckung und Vorwärtspräsenz begegnen müsse. Denn NATO-Panzer an der russischen Grenze seien ein sehr, sehr starkes Signal an Moskau. Es ist weder neu, noch wird die angebliche Bedrohung mit Fakten belegt. Doch die deutsche Verteidigungsministerin stimmte die alte Russenleier ausgerechnet an dem Tag an, als in Moskau die große Parade zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland stattfand. Taktgefühl ist wohl nicht Kramp-Karrenbauers starke Seite. Es macht einen Unterschied, ob man, wie wir in Deutschland, von Freunden umgeben ist oder ob man sich eine Grenze mit Russland teilt, sagte die Ministerin. Daraus zog sie etwas unvermittelt den Schluss, Deutschland soll seine Militärausgaben erhöhen. Damit hat sie der Runde sicherlich imponiert. Es war eine Veranstaltung des Atlantic Council. Berühmt-berüchtigt sowohl für seine stramme antirussische Agitation als auch für verdeckte politische Einflussnahme und Propagandakampagnen. Was Kramp-Karrenbauer nicht erwähnt hat, die NATO teilt sich heute eine Grenze mit Russland, weil sie ihr eigenes Versprechen gegenüber Gorbatschows Sowjetunion gebrochen hat, nicht nach Osten zu expandieren. Was die Voraussetzung für die deutsche Einheit war. Dass dieses Versprechen doch gegeben wurde, belegen die in den USA freigegebenen Dokumente. Das National Security Archive an der George Washington University hat sie ausgewertet. Es fasst ihren Inhalt so zusammen. Die Dokumente zeigen, dass sich spätere sowjetische und russische Klagen über eine Irreführung hinsichtlich der NATO-Erweiterung auf schriftlich festgehaltene Gespräche berufen können, die zu der Zeit auf höchster Ebene geführt wurden. Zitat Ende. Erfundene Geschichten und Protagonisten, manipulierte Bilder, konstruierte Zusammenhänge und mit nichts belegte Behauptungen. Sowas kennt man von der Boulevardpresse. Im Gegensatz dazu arbeiten die Qualitätsmedien gewissenhaft und sind stets um die Wahrheitsfindung bemüht. Natürlich passieren auch ihnen Fehler. Aber es sind nur Einzelfälle. So das vertraute Narrativ. Auch bei dem YouTuber Riso in seiner viral gegangenen Zerstörung der Presse. Ich habe in meinem Kommentar einige dieser Einzelfälle zusammengetragen. Die Auswahl ist rein subjektiv. Ob es tatsächlich nur vereinzelte journalistische Fehlschläge sind oder ob es sich daraus ein Muster, gar ein Systemfehler ergibt, darüber sollen Sie, die Zuschauer, selbst entscheiden.